Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Recht herzlich willkommen zu MAST, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von Flick Gocke Schaumburg. Ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Heute mit Folge 74 und heute mit Reinhard Fobbe, Partner in Bonn. Guten Morgen, Reinhard.
Guten Morgen, Jörg. Auch von mir ein herzliches Willkommen.
Und mein Name ist Jörg Kurzenberger, ich bin Partner hier in Stuttgart. Wir hatten es gerade davon in unserem neuen Büro, in unseren neuen Räumlichkeiten aus Stuttgart, darf ich Sie heute zum ersten Mal begrüßen. Ja, wie Sie das kennen, an jedem dritten Dienstag eines Monats und das schon seit über 6 Jahren, immer von 9:30 Uhr bis 10 Uhr, stellen wir Ihnen die Umsatzsteuer-News des letzten Monats dar. Klar, das kann immer nur eine Auswahl sein. Und Reinhard, wir haben jetzt gemerkt, jetzt sind die Sommerferien nicht nur bei uns oder bei euch in Bonn, sondern bald auch bei uns hier in Stuttgart angekommen, denn auch die Gerichte machen ihre wohlverdiente Sommerpause. Und daher haben wir uns folgende Themen überlegt. Das Europäische Gericht war noch aktiv. Da haben wir uns zwei Urteile im Detail angeschaut, die wir Ihnen gerne vorstellen würden. Das ist zum einen mal ein Urteil aus Juni vom 10.06. Rechtssache T444 aus 25 K-Wert. Und das zweite Urteil des Europäischen Gerichts, das ist ja brandneu von letzter Woche, vom 15.07. T268 aus 25. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht stolpern. Sampension Livsforsikring. Das ist also ein dänischer Fall. Und das Gemeinsame dieser beiden Fälle ist, dass es um die umsatzsteuerliche Organschaft geht. Das ist insofern interessant, weil wir in unserer letzten Mastfolge ja auch ausführlich zum Thema Organschaft, zum Thema der deutschen Organschaft gesprochen haben. Vielleicht noch eine kurze Wiederholung. Wir hatten ja über das Jahressteuergesetz 2026 oder den Entwurf des Jahressteuergesetzes 2026 gesprochen. Und da soll ja die Organschaft reformiert werden hier in Deutschland. Und jetzt sehen wir, dass nicht nur in Deutschland das Thema Organschaft ja etwas kritisch beäugt wird, sondern auch in anderen Mitgliedstaaten, jetzt in unserem Fall in den Niederlanden und in Dänemark. Und das dritte Thema, das wir uns ausgesucht haben, da geht es mal gar nicht um Urteile, BMF-Schreiben oder sonst etwas, wie Sie das normalerweise von uns kennen, sondern wir haben den Eindruck, dass das Thema Einführung E-Rechnung jetzt in die heiße Phase geht. Und da würden gerne Kollege Fobben und ich Ihnen mal so ein bisschen aufzeigen, wo stehen wir denn da, an was müssen Sie denn noch denken. Das wird also der Abschluss unserer heutigen Mastfolge sein. Recht herzlich willkommen und wir starten direkt los, Reinhard. Als erstes Thema, wie gesagt, eine Entscheidung des Europäischen Gerichts, die im Grunde genommen für alle Unternehmen im Gesundheits- und Sozialbereich, aber wie ich einleitend schon sagte, im Grunde genommen für alle Unternehmen innerhalb einer Organschaft hochrelevant ist. Und zwar geht es um das Verhältnis zwischen der umsatzsteuerlichen Organschaft oder den involvierten Unternehmen und den personenbezogenen Steuerbefreiungen. Also hier haben wir eben ein Unternehmen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich. Aber einleitend, Reinhard, um was ging es denn ganz konkret?
Ja, vielen Dank, Jörg. Genau, wie du schon gesagt hast, es geht um dieses Spannungsfeld, ne, zwischen persönlicher oder subjektiver Steuerbefreiungsvoraussetzung und Organschaft. Sachverhalt ist ein niederländischer Fall. Ging um eine Mehrwertsteuergruppe niederländischen Rechts. Sind insgesamt fünf Gesellschaften gewesen, zwei Stiftungen und drei GmbHs oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und die waren im Bereich der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung tätig. Besonderheit, nur eine der Gesellschaften, eine von den Stiftungen, war so eine Einrichtung, die als nationale Einrichtung nach den Steuerbefreiungsvorschriften für Pflege- und Betreuungsleistung anerkannt war. In Deutschland wäre das vergleichbar 4 Nummer 16, ja, diese anerkannten Einrichtungen sozialen Charakters. Und es gab eine Gesellschaft, eine von diesen drei GmbHs, im Urteilsfall heißt die Gesellschaft Y, die erbrachte sogenannte Fernbeaufsichtigungsleistung, also irgendwie so technologiegestützte Überwachungsleistung von diesen pflegebedürftigen Menschen, wenn die sich außerhalb dieser Betreuungsstätte bewegten, war aber selber eben nicht als Pflegeeinrichtung oder Einrichtung sozialen Charakters anerkannt. Und genau das war dann auch schlussendlich der Streitpunkt. Ja.
Also ein schöner Fall. Die Organschaft macht ja auch nach deutschem Recht insbesondere dann Sinn, wenn man in Unternehmen involviert hat, die steuerbefreite Leistungen erbringen. Und hier haben wir jetzt diese Besonderheit, dass es an der Person des Leistungserbringers möglicherweise abhängt. Was wollte denn die Mehrwertsteuergruppe hier konkret erreichen, Reinhard?
Ja, genau, wie man sich schon denken kann, ne, diese Mehrwertsteuergruppe oder Organschaft, ja, die wollte, dass diese Fernbeaufsichtigungsleistung von dem Gesellschafter, von dieser Gesellschaft Y, also von der Organgesellschaft, wenn die an Dritte geleistet werden, dass die auch steuerfrei sind. Hintergrund, die Argumentation, es sei ja ein Steuerpflichtiger, ein einheitlicher Steuerpflichtiger und eine dieser Gesellschaften, hier eine Stiftung, sei ja anerkannte Einrichtung und deswegen müsste das durchschlagen auf die gesamte Gruppe und ja, diese Gesellschaft Y, die diese Fernbeaufsichtigungsleistung erbrachte, die sei ja selber kein eigenständiger Steuerpflichtiger, sondern eben nur die Mehrwertsteuergruppe, die Organschaft, und die Gruppe meinte, das reicht, ja, wenn ein Mitglied diese Anerkennungsvoraussetzung erfüllt. Das soll ausreichend sein.
Ja, also kann man sagen, es hört sich jetzt auf den ersten Blick tatsächlich plausibel an, denn wie du sagst, also alle involvierten Unternehmen oder vielleicht sogar Nichtunternehmer, die sollen ja als einheitliche Steuerpflichtige behandelt werden. Was hat denn jetzt das Europäische Gericht zu diesem Ansinnen gesagt?
Ja, also du sagst mir überzeugend, das EuG sah das anders, ja, das hat ihm eine klare Absage erteilt, ist auch in den Leitsätzen eigentlich sehr präzise, ne, und sagt, Artikel 11 sagt grundsätzlich, ja, ich kann eine Mehrwertsteuergruppe bilden, aber ich kann mich nur dann, und das ist jetzt die Besonderheit der Steuerbefreiung, auf den Artikel 132 Mehrwertsteuersystemrichtlinie ist das berufen, jetzt Buchstabe B und G ist das, ja, wenn die Dienstleistungen von einem Mitglied in dieser Gruppe erbracht werden, dass selbst die Voraussetzungen, die einrichtungsbezogenen Voraussetzungen, ja, nämlich eine staatliche Anerkennung als Einrichtung für die Heilbehandlung, wenn die erfüllt oder als Einrichtung mit sozialem Charakter. Und das EuG begründet das so, ich sag mal, in drei Stufen, ja, vereinfacht gesagt. Also zum einen sagen die, der Wortlaut von der Steuerbefreiungsregelung sei klar. Der sagt nämlich, es geht um eine Einrichtung und benutzt nicht den Begriff Steuerpflichtiger, der sich ja aus dem Artikel 11 ergibt. Ja, so, also das eine, also wer diese Befreiung in Anspruch nehmen will, muss selbst so eine anerkannte Einrichtung sein. Dann das zweite ist aus dem Sinn und Zweck. Man sagt, die Gemeinwohlorientierung, die diesen Steuerbefreiung zugrunde liegt, ne, die Basis bildet, die ist untrennbar mit dieser Anerkennungsvoraussetzung verbunden. Das ist für das EuG ganz wichtig. Ja. Und nur wenn die leistende Einrichtung selber anerkannt ist, naja, dann kann die EU-Mitgliedstaaten auch die Betreffenden dann sicherstellen, dass eben qualifizierte Leistungserbringer begünstigt werden. Das ist ja letzten Endes auch das Ziel und Sinn und Zweck. Naja, und dann last not least, wobei das greift auch da rein irgendwo wieder in den zweiten Punkt, ja, Neutralitätsgrundsatz, ja, dass man sagt, weil die Befreiung jetzt irgendwie daran knüpft, dass irgendein Mitglied in der Gruppe anerkannt ist, dann habe ich eine Ungleichbehandlung gegenüber Unternehmen, die auch diese Leistung erbringen, aber nicht mit Gruppenangehörigen verbunden sind, die das dann, ich sag mal, positiv rein infizieren. Ja.
Okay, also kommt das EuG hier zu einem klaren Ergebnis, kann man vielleicht als Grundsatz so zusammenfassen. Die Befreiung folgt jetzt nicht dem Begriff des Steuerpflichtigen, sondern eben dem Begriff der Einrichtung und damit ist gemeint das Teilunternehmen, das eben hier tatsächlich in eigener Person diese Steuerbefreiungsvoraussetzung erfüllt. So kann man sagen, oder?
Genau, so kann man das gut zusammenfassen. Ja, also das macht, ne, ist von der Konsequenz her genau richtig. Es handelt sich eben zwar um einen Steuerpflichtigen, aber für die einzelne Sonderregelung schauen wir dann doch wieder irgendwie durch. Es ist transparent, schauen auf das Gruppenmitglied. Ja. Und die Organschaft kann eben nicht die Befreiung geltend machen, die nur für Leistung eines Mitglieds gilt, wenn die dem einzelnen Mitglied isoliert betrachtet, aber nicht zustehen würden. Ne? Hier diese Gesellschaft Y. Wenn das Standalone wäre, dann würde die nicht greifen, ja, die
Befreiung. Jetzt war das ja ein niederländischer Fall und wir erleben das ja schon seit Jahr und Tag, dass das Konzept der Organschaft im Artikel 11 der Mehrwertsteuersystemrichtlinien wahrscheinlich allen Mitgliedstaaten irgendwie anders gelebt wird. Wenn wir mal versuchen, Reinhard, jetzt sozusagen dieses niederländische Urteil auf das auf die deutsche Organschaft zu übertragen, ist es ohne weiteres möglich und was würde denn das konkret bedeuten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal, ich meine, das ist so eine Grundfrage. Wir stellen uns die ja auch schon seit langem und wir haben mehr oder weniger schmerzliche Erfahrung teilweise mit sammeln müssen, in die eine oder die andere Richtung auch mal, ist immer die Frage, ein Steuerpflichtiger, die Organschaft im Sinne von eine Deklarationseinheit oder wirklich ein Steuerpflichtiger mit allen Konsequenzen. Dazu gibt es natürlich jetzt final keine Äußerung. Aber wenn man das mal aufs Deutsche, auf die deutsche umsatzsteuerliche Organschaft überträgt, bezogen auf jetzt die subjektiven oder persönlichen Befreiungsmerkmale, muss man sagen, auch im deutschen Recht haben wir Leistungen, ne, die erstmal der Organgesellschaft, die dem Organträger zugerechnet werden, ganz wichtig. Und wir haben auch Befreiungsvoraussetzungen, die auf subjektive oder personenbezogene Elemente abstellen. Ne? In 4 Nummer 14, 16, 20, 21, also Bildungsleistung, die halbe Handlungsleistung, diese Sozialbetreuungsleistung. So, und auch da ist immer entscheidend, ne, die Anerkennung als Einrichtung. Ja? Und wenn ich dann sage, die strahlt nicht in den Organkreis aus, ja, dann es reicht eben die Anerkennung einer Einrichtung eben nicht dafür aus, dass der gesamte Organkreis, ja, begünstigte oder befreite Leistungen.
Okay, wenn wir jetzt mal in der nächsten Stufe sozusagen mal dieses abstrakte Ergebnis oder die Abstraktheit verlassen und uns konkret nochmal damit beschäftigen, was würdest du denn unseren Zuhörern empfehlen, mit der Entscheidung umzugehen?
Ja, das Organ, die EuG-Fälle, auch wie beim EuGH, das sind ja Einzelfallentscheidungen, aber für ein Unternehmen macht es schon, stellt sich schon die Frage, wie bereite ich mich da oder wie gehe ich damit um? Ich würde als erstmal, kann man sicherlich mal sagen, okay, wenn ich in diesen Konstellationen bin, also Organschaft und ich habe besondere Steuerbefreiungsvoraussetzungen, ich erstmal schaue, welche Mitglieder sind denn anerkannt im Rahmen des Organkreises, welche Leistungsbeziehungen mit Dritten habe ich, macht es unter Umständen Sinn, ne, dass ich die Leistungsbeziehung umstelle, denn was ja bleibt, und ich meine, du hast es ja eingangs gesagt, das Thema Steuerbefreiung in Kombination mit der Organschaft, ist ja die Frage, kann ich nicht unter Umständen das umstrukturieren, dass ich sage, die anerkannte Einrichtung erbringt die Leistung nach außen und die anderen Leistungen, die Leistungsbeziehung strukturiere ich so um, dass das im Innenverhältnis bleibt, denn zwischen Organgesellschaften habe ich ja weiterhin nicht steuerbare Innenleistungen. Also das sind zumindest Überlegungen, die man trifft. Dazu hat sich der EuGH natürlich jetzt nicht geäußert, aber schlussendlich erstmal, dass man gleich mal eine Bestandsaufnahme macht und mal schaut, wo steht man denn da, hat man da ein Thema und das natürlich auch vielleicht über den Bereich dieser anerkannten Einrichtung im Sozial- oder Heilbehandlungsbereich hinaus. Das ist sicher wichtig, ob es weiter ausstrahlt. Das ist sicherlich so eine Frage, könnte man auch drüber nachdenken. Es gibt ja auch andere Sonderregeln, Reiseleistungen etc., wo sich die Frage stellt, muss ich das so zusammenfassend sehen? Ja, also das mal zu dieser Besonderheit der Organschaft. Jörg, du hast ja eben gesagt, wir haben ja noch diesen anderen Fall, den dänischen Fall, auch wieder Organschaft, Sampension, Lebensversicherung, ich mache es mir ein bisschen einfacher, ich spare mir das Dänische dann. Wie du schon einleitend gesagt hast, geht es hier auch um die Mehrwertsteuergruppe oder Organschaft. Wie war denn hier der Fall oder was ist hier auch die Frage?
Ja, Reinhard, jetzt hast du diesen Zungenbrecher aber wunderbar umschifft. Also wie du sagst, dänischer Fall, dänische Gruppe von Unternehmen und Sampension Livsforsikring, also so heißt der nach deutschem Verständnis Organträger, das ist ein Versicherungsunternehmen, das also Lebensversicherungen und anderweitige partiell umsatzsteuerbefreite Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der betrieblichen Altersvorsorge erbringt oder jedenfalls zu der Zeit erbracht hat. Jetzt war das Spannende hier, dass die Gesellschaft, um die es hier im Wesentlichen ging, 100% der Anteile an einer anderen Gesellschaft gehalten hatte, an einer sogenannten Verwaltungsgesellschaft. Und diese Verwaltungsgesellschaft hat an ihre Muttergesellschaft, also an die Muttergesellschaft, die partiell steuerbefreite Leistungen erbringt, eben Verwaltungsleistungen erbracht. Und diese beiden Gesellschaften, die waren im Rahmen einer sogenannten Mehrwertsteuergruppe registriert, also nach deutschem Verständnis waren sie Teil einer umsatzsteuerlichen Organschaft. Und klar, wie wir es schon gesagt haben, als einheitlicher Steuerpflichtiger zu behandeln. Und in Dänemark ist es augenscheinlich so ähnlich wie in Deutschland, dass die tatsächlich auch materiell rechtlich als ein Steuerpflichtiger behandelt werden, sodass zwischen diesen beiden Unternehmen nicht steuerbare Umsätze vorlagen, was hier deshalb sinnvoll war, weil die Verwaltungsleistungen per se steuerpflichtige Leistungen wären, Die Versicherungsgesellschaft wäre hier aber nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt, sodass also die Bildung einer umsatzsteuerlichen Organschaft hier Sinn machte. Jetzt hat aber im Jahr 2017 SAMPension 6% der Anteile an dieser Verwaltungsgesellschaft verkauft und damit endete automatisch die Mehrwertsteuergruppe. Achtung, anders als in Deutschland, denn in Dänemark ist geregelt, dass eine Mehrwertsteuergruppe, also eine mehrwertsteuerliche Einheit, nur dann vorliegen kann, wenn eine dieser Personen dieser Gruppe unmittelbar oder mittelbar 100% der Anteile an dieser anderen Gesellschaft hält. Ja, also das ist die sogenannte Alleingesellschafterbedingung und die war in der Folge dieses 6%igen Verkaufs nicht mehr erfüllt und damit endet die Organschaft automatisch.
Okay, das ist ja interessant. Das ist ein bisschen ähnlich, wie wir das bei den Personengesellschaften machen, beim fünften Senat, aber das halten ansonsten, also im deutschen Recht sagen wir erstmal Mehrheit der Anteile, 50%, also oder mehr als 50%. Mehrwertsteuersystemrichtlinie sieht das ja auch so und sagt tatsächlich nur enge finanzielle Verbundenheit, also auch nicht so streng. Das ist ja dann scheint es doch sehr, sehr uneinheitlich in den EU-Mitgliedstaaten. Ne? Wie ging es denn dann weiter in diesem dänischen Fall?
Alleingesellschafterbedingung, die wollte eben unser Kandidat SAMPension nicht akzeptieren und eben im Einspruchsverfahren erreichen, dass diese Alleingesellschafterbedingung als unvereinbar mit der Mehrwertsteuersystemrichtlinie erklärt wird. Klar, die Finanzverwaltung ist an das Gesetz gebunden, hat es nicht so gesehen und so hat es den Weg zu dänischen Gerichten gefunden und das dänische Gericht ist sich nicht ganz sicher und legt dem Europäischen Gericht also die Frage vor, wie sieht es denn aus mit dieser Alleingesellschafterstellung? Ist die vereinbar mit Artikel 11 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie?
Okay. Also das ist ja ein Thema, was uns ja auch immer mal wieder beschäftigt hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Ich meine, im Grundsatz ist ja so, dass Artikel 11 den Mitgliedstaaten Umsetzungswahlrecht gibt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ich muss die nicht machen, die Mehrwertsteuergruppe. Ich kann mich auch nicht direkt darauf berufen, der EuGH hat das ja schon mehrfach entschieden. Und gleichzeitig immer die Frage, wenn ich es umsetze, muss ich es nicht richtig machen. Deswegen wäre natürlich jetzt irgendwie schon eine Überraschung, wenn das EuG jetzt hier anders entscheiden würde, oder? Wir haben die entschieden.
Ja, genau. Also wenn wir uns mal auf diese unmittelbare Berufung zunächst mal fokussieren, also um das Ergebnis vorwegzunehmen, da ist nichts Überraschendes passiert. Also das Europäische Gericht setzt hier nahtlos die Rechtsprechung des EuGH fort und sagt, ja, eine direkte Berufung auf Artikel 11 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie ist nicht möglich. Also eine direkte Berufung auf eine Richtliniennorm würde ja voraussetzen, dass diese unbedingt und hinreichend genau ist. Und das wäre dann der Fall, wenn die Norm weder an eine Bedingung geknüpft ist, noch einer weiteren Maßnahme der Mitgliedstaaten bedarf. Und daran klemmt es natürlich. Also zum einen mal gibt es dieses Umsetzungswahlrecht der Organschaft für die Mitgliedstaaten. Also die Mitgliedstaaten müssen zum einen mal noch aktiv werden und das aktiv in ihr Umsatzsteuergesetz aufnehmen. Und zum anderen haben wir es hier mit unbestimmten Rechtsbegriffen zu tun. Also wie du es schon gesagt hast, die Mehrwertsteuersystemrichtlinie, die sieht nur in Anführungsstrichen enge finanzielle, organisatorische und wirtschaftliche Verbindungen zwischen diesen Gruppengesellschaften voraus. Und der Begriff der Verbindung sozusagen, der ist ja gerade von den Mitgliedstaaten zu präzisieren oder zu konkretisieren.
Okay, das heißt, ich kann mich nicht direkt darauf berufen, aber schlussendlich muss ich ja auch, also oder müssen ja auch die nationalen Gerichte normalerweise die nationalen oder lokalen Vorschriften dann am EU-Recht oder am Unionsrecht gemessen auslegen. Also die Frage ist ja dann doch oder bleibt ja für mich jetzt schon, was hat denn das EuG jetzt hier zu dieser Alleingesellschafterbedingung gesagt?
Ja, genau. Also da prüft das Europäische Gericht im Grunde zweistufig. Zunächst mal Artikel 11 Absatz 1 und fragt sich dann selber, ob diese Alleingesellschafterstellung unter den Begriff dieser engen finanziellen Verbindung zu fassen ist. Und hier sagt das Europäische Gericht auch ganz klar nein. Denn zum einen mal ist es so, dass aus Sicht des Europäischen Gerichts diese Richtliniennorm, also der Begriff der engen finanziellen Verbindung, nicht allzu restriktiv auszulegen ist und ohnehin, wie es der Europäische Gerichtshof ja auch schon ein paar Mal entschieden hat, dass diese rechtliche Über-Unterordnung, das wir in Deutschland ja auch haben mit diesen Mehrheitsbeteiligungen, dass das gar nicht zwingend erforderlich ist, um eine umsatzsteuerliche Organschaft zu oder dass sich daraus eine umsatzsteuerliche Organschaft ergibt. Ja. Es ist zwar so, dass dieses Über-Unterordnungsverhältnis sicherlich die Vermutung zulässt, dass dann auch enge finanzielle Verbindungen bestehen, aber es kann auf jeden Fall keine notwendige Voraussetzung sein. Denn ja, enge Verbindungen, das letzte Wortlaut ja auf jeden Fall mal zu, das kann natürlich auch vorliegen, jedenfalls mal, wenn weniger als 100% am Kapital gehalten werden. Also folglich kommt das Europäische Gericht zum Ergebnis, dass die Alleingesellschafterbedingung nicht als bloße Präzisierung einer engen Verbindung zu verstehen ist, sondern ganz klar kommt das Gericht hier zum Ergebnis, dass es nicht europarechtskonform ist, dass man hier an einer 100% Bedingung hängt. So, und jetzt kommt die zweite Stufe. Also es war die erste Stufe, Artikel 11 Absatz 1. Jetzt kommt die zweite Stufe, Artikel 11 Absatz 2, da steht nämlich drin, ja gut, also die nationalen Mitgliedstaaten, die können das umsetzen, die müssen sich dann dran orientieren, was heißt enge finanzielle Verbindung, und es darf dann restriktiv verstanden werden, wenn das dazu dient, Mehrwertsteuerhinterziehung oder Vermeidungen einzudämmen. Das steht also im Artikel 11 Absatz 2 drin, und hier ist es, ja, wie es der EuGH auch so immer so schön gemacht hat, da kommt das Gericht hier jetzt nicht zu einem klaren Ergebnis, sondern gibt es quasi dem vorliegenden Gericht auf, das nochmal zu prüfen, ob diese Alleingesellschafterbedingung dazu dient und auch erforderlich ist, Mehrwertsteuerhinterziehung zu vermeiden. Aber das Europäische Gericht gibt so gewisse Hinweise und kommt auch hier aus meiner Sicht relativ klar zum Ergebnis, ja, warum sollte eine 100% Gesellschafterbeteiligung erforderlich sein, um Mehrwertsteuerhinterziehung zu vermeiden. Also das ist nicht erforderlich, das ist wahrscheinlich auch nicht verhältnismäßig und entspricht jetzt auch nicht dem Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer. Also hier klares Ergebnis aus meiner Sicht, die Alleingesellschafterbedingung, die verstößt gegen das EU-Recht. Und ich würde mal davon ausgehen, dass das dänische Gericht entsprechend entscheidet und dass dann das dänische Umsatzsteuergesetz hier auch angepasst werden muss, weg von dieser Alleingesellschafterbedingung hin zu möglicherweise einem ähnlichen Ergebnis, wie wir das hier in Deutschland kennen. Gut, dann verlassen wir das Thema Organschaft, Reinhard. Immer wieder spannendes Thema, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Mitgliedstaaten. Und jetzt machen wir noch ein kleines Status-Update zum Thema E-Rechnung. Vielleicht kurz einleiten, auch wenn das sicherlich obsolet ist, Sie kennen sich aus. Seit 1.1.25 steht ja im Umsatzsteuergesetz in § 14 die Erfordernis zur Abrechnung im B2B-Bereich, im nationalen B2B-Bereich über eine E-Rechnung in einem bestimmten Format, in einem strukturierten Format, EN 16931. Es gibt diese großzügigen Übergangsregelungen, die jetzt Stand heute, ich habe mich extra nochmal versichert, Reinhard, also Stand heute immer noch jetzt zum 01.01.27 scharf geschalten werden, jetzt mal abgesehen von Kleinunternehmern. Also, jetzt haben wir noch ein halbes Jahr und nicht mehr ganz ein halbes Jahr, 5 Monate, Reinhard. Wie sind denn deine Erfahrungen oder was ist dein Eindruck, wie die Unternehmen hier an die Sache rangehen oder wo stehen wir denn da?
Ja, also du hast es ja eingangs schon gesagt, ne, das Thema nimmt Fahrt auf, jetzt muss man sagen, so viel Zeit ist jetzt auch nicht mehr. Also ich nehme wahr, dass viele Unternehmen tatsächlich immer noch im Setup sind. Das ist nämlich auch nicht nur für die Frage des Versands, sondern auch auf der Empfangsseite von E-Rechnung. Ne? Also auch da, ich meine, wir haben die grundsätzliche Pflicht, du hast gesagt, seit 25 muss ich empfangen können, ja. Aber in der Realität sieht das nach wie vor anders aus. Also sicherlich grundsätzlich empfangen können geht, aber die Frage ist, wie verarbeite ich, wie baue ich das ein? Also da sehen wir immer noch viele, die da im Aufbau der Systeme sind. Ja, das
muss man sehen. Du sprichst von wir, also mir geht es genauso. Also ich sehe auch, dass unsere Mandanten hier noch dran ackern, dass es rechtzeitig umgesetzt wird. Wenn wir auch mal versuchen, etwas ins Detail zu gehen, wo siehst du denn hier größere Baustellen, die es hier in der Praxis zu bewältigen gibt? Trotz all dieser FAQs und BMF-Schreiben, die es ja jetzt in der Zwischenzeit gibt.
Ja. Ja, das ist natürlich vielfältig. Ne? Es gibt, glaube ich, so mehrere Themenblöcke, die ich immer wieder sehe bei Unternehmen. Also die erste Frage ist ja, welchen Standard nehme ich? Was mache ich? Ja? Nehme ich einfach rein XML-Lösung oder eine Hybrid-Lösung? Tendenz ist natürlich, weiß ich, bei Zugpferd oder sowas, ne? ist in der Tendenz Hybrid, weil die Leute sagen, der andere muss es ja auch irgendwie sich im Zweifel anschauen können. Und dann bin ich etwas offener. So, wenn Hybrid ist die Frage, welche Lösung dann? Und das ist ja nicht nur eine rein technische Entscheidung, sondern auch unter Umständen eine steuerliche. Also auch da die Frage, was gilt denn? Wir haben ja diese XML-Dateien, ja, diesen Datensatz vereinfacht, den ich dann lesbar mache fürs menschliche Auge, also typischerweise so eine PDF-Visualisierung. Ja. Und das Problem ist, ist ja auch, glaube ich, in einem der BMF-Schreiben so benannt, ja, im Grundsatz gilt das, was in der XML-Datei steht und eben nicht das, was ich als PDF sehe. Und ich riskiere als Unternehmen, wenn diese PDF-Ansicht fehlerhaft ist, was möglich ist und auch mal geschätzt, Dunkelziffer, die kennt man natürlich nicht, ja, aber mal mindestens im unteren einstelligen Prozentbereich können sich da Abweichungen ergeben, riskiere ich, dass die Rechnung materiell fehlerhaft ist, zumindest theoretisch mit einem Risiko für einen Vorsteuerabzug. Ja. Das auf Empfängerseite, ne? Das ist ein Punkt, den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf und dem muss man dann irgendwie auch begegnen, im Zweifel irgendwie mit einem Validierungstool. Ja. Das ist schon etwas, glaube ich, wo Unternehmen das Unternehmen nicht unterschätzen sollten, natürlich dann auch für die Ausgangsseite, dass sie da einen sauberen Prozess haben. Aber ich frage mal andersrum. Du hast wahrscheinlich ja ähnliche, oder hast gerade gesagt, wir machen ja ähnliche Erfahrungen. Also die Frage, was beschäftigt dich? Wir hatten vor kurzem mal losgelöst hier von dem Mast gesprochen zum Thema irgendwie Anlagen bei Rechnungen. Ich weiß nicht, ob das was ist, was dich noch beschäftigt, aber ja.
Ja, also das ist auf jeden Fall so. Also das Thema Anlagen zu Rechnungen, das ist ein heißes Thema. Es wurde empfohlen, also zu Recht jetzt, dass auf dem eigentlichen Rechnungsdokument jetzt nicht so viel steht, sondern dass natürlich auch Verträge verwiesen wird und so weiter und so fort, die dann zum Teil dieser Rechnung wurden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage bei diesem strukturierten Format, Moment mal, wenn jetzt in dieser Anlage, also beispielsweise in diesem Vertrag, wesentliche Inhalte drinstehen, die müssen im strukturierten Format gegebenenfalls sein. Wie kriege ich die denn da rein? Also wie kann ich denn diese Anlagen in die E-Rechnung einbetten, muss ich das, also erste Stufe natürlich, muss ich das überhaupt, ja, und wenn ja, wie sieht es da aus jetzt bei einer X-Rechnung oder Zugpferd, was kann ich denn da machen, um die Leistungsbeschreibung auch nach wie vor sozusagen so detailliert zu haben, gegebenenfalls mit Verweis, dass mir eben der Vorsteuerabzug hier nicht gestrichen werden kann. Ja, das ist natürlich sicherlich eine schwierige steuerliche Frage für den Vorsteuerabzug, aber primär jetzt doch mal was Technisches, mit dem sich natürlich die Unternehmen primär mal beschäftigen müssen. Und ich glaube, so ähnlich sieht es ja auch mit der Validierung aus. Also das BMF hat ja im letzten BMF-Schreiben 15.10.2025 ganz ausdrücklich, eigentlich was Selbstverständliches reingeschrieben, aber jedenfalls mal ausdrücklich reingeschrieben, hier, ihr Unternehmer, ihr müsst, wenn ihr den Vorsteuerabzug geltend machen wollt, auch validieren. Nicht nur technisch, sondern auch steuerrechtlich, oder, Reinhard?
Ja, genau. Also das ist ein Thema mit der Validierung, also aber auch mit der technischen. Ich muss sagen, wir haben das, ich glaube, viele Unternehmen auch, ich als Berater auch, haben das so ein bisschen unterschätzt. Ne? Man hat so gedacht, die Software-Systeme, die werden das schon richtig machen. Ja, aber in der Praxis sehen wir natürlich, Fehler entstehen nicht nur bei der inhaltlichen Befüllung, sondern bereits auf der technischen Ebene, dass sich die Frage stellt, habe ich den richtigen Datenstandard? Ne? Sind die Pflichtfelder vorhanden? Sind die korrekt befüllt nach den einschlägigen Normen? Jetzt mal losgelöst von der Frage, sind die Daten richtig? Habe ich das steuerlich richtig bewertet? Ja? Also es klingt erstmal nach einem IT-Problem, aber das ist es eben nicht nur. Ne? Das ist diese Validierungsfehler, die können sich natürlich auch steuerlich auswirken, wenn da was fehlt. Ja? Und das nicht technisch, oder ich sag mal im Grundsatz, die Angaben enthalten wären, aber das technisch nicht valide ist, ich das nicht richtig auslesen kann, ich vielleicht auch nicht schauen kann, ob Daten überhaupt da sind, ob sie vielleicht dann doch vorhanden sind, dann werden natürlich rein technische Probleme auch plötzlich zum Problem für einen Vorsteuerabzug. Ja.
Wenn wir jetzt nochmal eine Stufe weitergehen, jetzt gehen wir davon aus, alles funktioniert wunderbar, Daten sind richtig im System, werden auch gut ausgegeben, ich habe einen Vorsteuerabzug, Validierung, klappt alles. Jetzt ist ja das Thema E-Rechnung im Grunde als Teil dieser VIDA-Konzeption zu sehen, vielleicht auch als Startpunkt, will ich es mal so formulieren. Wir schauen mal ein bisschen noch in die Zukunft später. Ab Mitte 2030, also in 4 Jahren, zündet da die nächste Stufe mit dem E-Reporting. Jetzt können sich die Unternehmen das irgendwie, das ist ja kein Selbstzweck der Finanzverwaltung, sondern ich stelle mir es auch so vor, dass die Unternehmen selber mit diesen dann strukturierten Daten etwas anfangen können. Wie siehst du denn du da die Situation? Kann man da schon was sagen oder sind wir da einfach noch zu weit weg?
Nee, das ist schon ein wichtiger Aspekt, ne? Wir sehen ja diese zwei Seiten. Also ich glaube, das ist ja bei der strategischen, bei dem strategischen Angang auch für Unternehmen wichtig, ne? Wenn ich so ein E-Rechnungsprojekt jetzt habe auf Unternehmensebene. Ich meine, wir haben einmal die Finanzverwaltung, die kann dann künftig irgendwie vermeintlich automatisiert und vereinfachter prüfen, ne? Unter Umständen sicherlich auch auf Basis oder auf der Datenbasis, ne? Wenn ich denn nicht ein transaktionsbezogenes Meldewesen habe, das ist ja so diese BIDA-Idee, ne? Dann ist die Finanzbehörde schneller dran. Auf der anderen Seite für Unternehmen, ich kann natürlich mein Rechnungswesen effizienter gestalten, ne? Ich habe eine bessere Grundlage fürs Live-Reporting, vielleicht auch eine bessere Prüfstruktur. Ich kann automatisierter also irgendwelche Wettchecks durchführen, ne? Und meine Compliance an der Stelle oder meine Compliance-Systeme dann besser anpassen. Also das ist sicherlich erstmal auch von Vorteil, auch wenn das für das ein oder andere Unternehmen je nach Größenordnung auch einen gewissen Schmerz bedeutet.
Okay, jetzt machen wir nochmal eine Stufe konkreter, Reinhard. Wie sieht es denn eigentlich aus? Also ich hatte einleitend gesagt, das Thema E-Rechnung, das ist verpflichtend seit 1.1.25 oder jetzt seit 1.1. dann ab 1.1.27 erst recht und betrifft nationales B2B. Also sowohl der Leistung der Leistenden, klar, als auch der Leistungsempfänger muss ein in Deutschland ansässiges Unternehmen sein. Jetzt haben wir ja aber ganz, ganz häufig die Situation, dass unsere deutschen Unternehmen in einen internationalen Konzern eingebunden sind, wo vielleicht die Konzernmutter, die ja wahrscheinlich die ganzen Verwaltungsaufgaben vorgibt, im Ausland sitzt. Haben wir das auch schon als Problem identifiziert?
Ja, da wird's schon komplexer, ne? Das sind genau diese Fragen. Wir haben natürlich kein zwingend, also wir haben diesen EN 16931, aber die Frage ist, ne, welchen Standard nehme ich, an welchem Land orientiere ich mich, ja? Welches Land gibt das vielleicht auch für einen Konzern vor, ne? Kommt das vielleicht irgendwie stärker aus Frankreich, aus Italien, kommt es mir aus dem deutschen Raum, ja? Wenn wir eine Konzernmutter im Ausland haben, die hat schon einen Standard, ne? Ist die Frage, soll die deutsche Gesellschaft diesen Standard übernehmen, ne? Das ist so eine Frage, die Unternehmen, glaube ich, einfach ganz in einer ganz engen Verzahnung klären müssen mit der IT-Abteilung, mit der Steuerabteilung, ja, und das auch bevor es in den Versand geht, dass man da schaut, was ist denn der europäische, der kleinste gemeinsame Nenner, den wir da haben, ne? Aber ich weiß nicht, wie deine Erfahrung an der Stelle ist.
Ja, also jetzt konkret jetzt mit Ausland, das ist natürlich schon so eine Sache. Ich glaube, man muss einfach mal eine Bestandsaufnahme machen oder man hat sie hoffentlich schon gemacht. Also mein Eindruck ist, wie du auch einleitend sagtest, dass alle Unternehmer hier voll beschäftigt sind mit der Etablierung eines E-Rechnungsprozesses, das aber nach meinem Eindruck jetzt momentan noch sehr prozessual sehen. Ja, also Prozesseingangsrechnung oder Rechnungseingang, Rechnungsausgang. Meistens ein Stück weit auch verständlich, so ist mein Eindruck, ist hier im Lead bei den Unternehmen nicht die Steuerabteilung, sondern IT oder vielleicht auch Buchhaltung und die Steuerabteilung allenfalls mal am Rande involviert. Das nimmt jetzt sozusagen zu, ja, weil man merkt, hoppla, das ist ja eigentlich ein steuerlich getriebenes Projekt und ist auch richtig. Ja, geht es um Vorsteuerabzug, um das Ausstellen einer ordnungsgemäßen Rechnung und immer im Hinterkopf behalten. In 4 Jahren kommt das E-Reporting. Da wird es keine Möglichkeit mehr geben, hier 2, 4, 6, 8 Wochen nochmal irgendwas zwischen Monatsabschluss sozusagen und Abgabe der Voranmeldung zu korrigieren, sondern es ist im Grunde live bei der Finanzverwaltung. Und das ist natürlich kritisch, oder was heißt kritisch? Ja, man muss es einfach in den Griff bekommen, Reinhard. So kann man es vielleicht sagen. Also Fokus auf die Validierung, sowohl formell als auch materiell. Und da möchte ich gern zum Abschluss noch einen Hinweis geben. Also zum einen mal haben wir von FGS auch einen E-Rechnungsvalidator sowohl für die Eingangs- als auch Ausgangsseite entwickelt, FGS E-Invoice Flow. Und den haben Sie vielleicht schon mal gesehen oder wurde Ihnen schon mal vorgestellt. Wir wollen das jetzt aber in Anbetracht der Situation Ihnen nochmal ganz detailliert darstellen, nämlich in einem Webinar am 30. Juli. Sie werden jetzt in der Nachfolge-E-Mail hier auch nochmal informiert. So, Reinhard, ganz herzlichen Dank für deine Mitwirkung heute Vormittag.
Ich danke dir, lieber Jörg.
Sehr schön, dann sind wir nämlich am Ende unserer heutigen Mastfolge 74. Wir sind am 18., hoppla, am 18. August sind wir wieder für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Wenn Sie Fragen haben zu Steuern, konkret natürlich zu Umsatzsteuern zur heutigen Mastfolge, zögern Sie nicht, nehmen Sie den Hörer in die Hand, wenn es den überhaupt noch gibt. Ich weiß gar nicht, oder rufen Sie uns auf jeden Fall an, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir sind für Sie da, auch während der Sommerferien. Und ja, bei der nächsten Mastfolge, 18. August, da haben wir dann die Umsatzsteuer-News des jetzt beginnenden Monats. Bis dahin alles Gute, Servus, Pfiat und auf Wiedersehen.
Wir schauen.